Isabelle Sanson is getting wired.
When you get old enough, then it's just it's all.
Isabelle would not forgive it.
No, I know. I have trifocals.
Bernd Kasparek is still in the note.
Bernd Kasparek hat es geschafft, dem Interview zu entfliehen und kommt gleich zu uns. Aber wir fangen jetzt an, weil wir haben nur noch eine halbe Stunde und so viel zu diskutieren. Eigentlich immer schön, weil das heißt, wir können morgen weitermachen. Wir wollen einfach nur jetzt mal sehen, ob wir noch wichtige Themen haben, die wir erfassen müssen. Beginnen möchte ich mit dem Ende unserer Vortragsrunde. Wir werden also so anfangen, dass wir Ihnen natürlich den Raum geben, sich einzubringen. Wenn Sie was zu sagen haben, wenn Sie eine Klarstellungsfrage haben, melden Sie sich ruhig. Aber ich fange mal erst an. Die Frage der Staatsbürgerschaft. Da hat Brigitte ja gesagt, das ist keine. Wenn wir über Migration reden, wird das nicht nur tun im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen, der subjektiven Regelung. Trotzdem ist Migration auch immer ein Thema im Kontext spezifischer Perzeption, Dinge, die vielleicht nicht unbedingt ausgesprochen und benannt werden. Isabelle hat gesagt, Migranten werden zu Illegalen gemacht und werden zu Terroristen gemacht. Und das kann aber auch umgekehrt passieren. Da würde ich an Ramsi anschließen wollen, weil was Sie vorgetragen haben über den Muslim-Ban, das geht ja zurück auf die älteren politischen Vorgaben. Da gibt es in Deutschland für die Taz eine Beilage, die auch hier ist und die englisch online verfügbar ist. Dort wird gesprochen über die de facto Entbürgerung, die stattgefunden Ausbürgerung für jemenitische US-Bürger. Das passiert, und Sie werden sich erinnern, dass nach den Pariser Anschlägen sofort Diskussionen aufflammen, dass Leute abgeschoben wurden. Also eine Ausbürgerung ist Teil dieser Bestrebung der Migrationskontrolle über Fragen der Staatsbürgerschaft. Hier werden nicht nur Migranten zu Terroristen gemacht, sondern die Leute werden ihrer Staatsbürgerrechte beraubt und werden zu Migranten. Das ist eine Politik der Kontrolle über Staatsbürgerschaft, die wirklich zeigt, wie zentral Migration für die Politik der Nationalstaaten in unserer Zeit ist. Es zeigt auch, wie Migration hier ein Testfeld sind, wo man schaut, inwieweit kann man über Staatsbürgerschaft Dinge regeln. Manchmal ist das ganz, ganz offensichtlich. Zum Beispiel, wenn Sie neue Datentechnologie für Überwachung testen, dann machen Sie das immer anhand der Migranten, weil da kann man vorgehen, da kann man was machen. Nun würde ich jetzt diskutieren wollen mit Ihnen, und es tut mir leid, ich will da nicht grob vorgehen. Diese Moderation mache ich ja eigentlich mit Brigitte zusammen, weil Brigitte hat eigentlich immer die Fähigkeit, mich wieder auf die rationale Linie zurückzuholen, wenn ich mich mal in Diskussionen verliere. Wenn wir über Migration reden, reden wir auch über die Dinge jenseits der Migration, weil das ist Teil des Problems. Es wird immer klar, dass die amerikanischen Bürger als Einwanderer, als Immigranten angesehen werden. Das hat man gesehen in den letzten Jahren. Die Leute werden tatsächlich nicht nur in den USA oft angesprochen. Warum geht er nicht nach Hause? Das ist nach dem Brexit passiert, wo spanisch sprechende Leute im öffentlichen Raum angesprochen wurden. Warum geht er nicht nach Hause? Ramsi, vielleicht ist das eine direkte Frage. Vielleicht kannst du etwas sagen, warum dieser Muslim-Ban eigentlich nicht so neu ist und wo diese Beziehungen zu setzen sind zur Politik der Ausbürgerung oder des Entzugs der Staatsbürgerschaft. Ich denke, in den Vereinigten Staaten als Trump angefangen hat, über extreme Überprüfung von Flüchtlingen, die sich um Visa bemühen. Wir haben als Fachleute in diesem Raum sofort gesagt, diese ganzen Sachen, die ihr beschreibt, sind doch schon Realität für diejenigen, die muslimische Einwanderer sind oder die sogar Staatsbürger sind und Aufenthaltserlaubnis haben. Unter Präsident Obama viel, viel leiser gab es weniger offene rassistische Rhetorik. Aber die Behörden haben das Gleiche erreicht. Und Trump hat erkannt, dass diese Politik, die schon da ist, die eigentlich schon 8 Jahre unter Obama angewendet wurde, von ihm einfach usurpiert werden kann. Er kann das Ganze neu verpacken und rhetorisch anders verkaufen, und zwar offener, rassistischer. Aber im Prinzip sind es die gleichen ausschließenden rassistischen Vorgaben. Wenn man Muslime ist und sich um den Status als Flüchtlingen bemüht, dann wird irgendwie die Betrachtung des Auftrages verschoben. Das passiert systematisch und man wird häufig automatisch abgelehnt. Das ist nicht nur für die USA typisch. In Großbritannien ist es ebenfalls möglich, dass das Innenministerium jemanden die Staatsbürgerschaft entzieht. Solange das Leute sind, die noch eine zweite Staatsbürgerschaft haben. Also, das kann auch passieren, wenn die Leute gar nicht physisch anwesend sind in Großbritannien. Theresa May hat das mehrfach praktiziert. Auch Frankreich hat Vorkehrungen für den Entzug der Staatsbürgerschaft. Das zeigt mir, dass doch das Konzept der Staatsbürgerschaft sehr fragil ist. Es ist ein dünnes Eis. Und hier haben wir eine prekäre Situation der Rechtsstaatlichkeit. Es ist ganz leicht, die rechtsstaatlichen Prinzipien zu durchbrechen. Leute, die in Industriegesellschaften leben, haben eigentlich immer gedacht, dass ihr Rechtsschutz umfassend ist, aber das ist nicht so. Drohnenangriffe der USA oder Großbritanniens, das sind Dinge, wo selbst Staatsbürger umgekommen sind. Ihnen wurde Staatsbürgerschaft entzogen mit Dominikanern, mit Jemeniten, mit Mexikanern passiert das in den USA. Also, was ich gesagt habe in meinem Vortrag, ist eigentlich nur noch einmal der Widerhall dessen, was mit mexikanischen Amerikanern passiert, die schon Dinge erlebt haben, wo Staatsbürgerschaft einfach aberkannt wurde. Ich denke, die Frage, die Sie ansprechen, zur Fragilität der Staatsbürgerschaft. Ich denke, da muss man auch die andere Seite betrachten. Die Annahme, dass der Bürger ein Staatsbürger eine einheitliche Kategorie darstellt, das ist sehr problematisch. Wir sehen jetzt gerade des rassistischen Kapitalismus, des Rassenstaates. Wenn wir davon ausgehen, dass der Bürger immer ein und dasselbe ist, dann wird es problematisch. Aus der Sicht der Afroamerikaner könnte man sagen, die Migranten werden zum Nigger gemacht. So kann man es auch beschreiben. Entschuldigung, wenn ich hier diese Sprache verwende. Diese Kategorien. Und was es bedeutet, als Bürger behandelt zu werden, das hat unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt schon die unterschiedlichsten Teilstaatsbürgerschaften, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Für mich ist es wichtig, das auch immer im Blick zu halten. Denn ein großes Thema, das wir ja alle ansprechen, ist die Frage des Widerstandes, des politischen Kampfes. Wir haben alle darüber gesprochen, dass man Migration als Konflikt- und Kampfzone begreifen kann. Und da wollen wir eben darauf hinarbeiten, dass eben nicht unterschieden wird zwischen Staatsbürger und Nichtstaatsbürger. Ein wichtiger Punkt. Wenn wir noch mal über den Kampf gegen die Polizeiwillkür nachdenken, dann können wir sagen, ja, diese rassistischen vorgeprägten Urteile waren bereits immer vorhanden. Das Recht war immer gegen uns, wie es die Betroffenen sagen würden. Aber jetzt sehen wir, wie das Ganze institutionalisiert wird. Es hat schon immer gegeben, aber nicht unter dem Rahmen einer Staatsbürgerschaft. Jetzt versucht man über das Instrument Staatsbürgerschaft zur Kontrollausübung zu nutzen. Vielleicht liege ich da falsch, aber es scheint mir so zu sein, als ob das ein prominenteres Problem wird. Das ist ebenfalls eben wichtig, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Staatsbürgerschaft? Was kriegt man, wenn man Staatsbürger wird? Das ist wohl die Frage. Ich meine, politisch oder ideologisch gesehen ist es ja eigentlich so, wird man Staatsbürger, dann hat man Rechte, fühlt man sich sicher. Und deswegen habe ich ja in meinem Vortrag gesagt, die Sklaven sind geflohen an den Punkt, wo sie zunächst erstmal Sicherheit hatten. Aber was passiert danach? Denkt man über die Staatsbürgerschaft nach, muss man darüber nachdenken, welche Bedingungen sind geknüpft, welche Rechte kann man einfordern. Vielleicht nur die Bemerkung, die verweist auf verschiedene Geografien, auf verschiedene Fälle, die in unseren Beiträgen angesprochen wurden. Vielleicht hat das auch seine Beziehung zu das, was Herr Mizadra als doppelte Zwickmühle benannt hat zwischen Staat und Migration. Und in Bezug auf die europäischen Grenzen muss ich mich schon fragen, reden wir tatsächlich noch über den Nationalstaat? Die europäische Grenze ist ja bereits eine transnationale Grenze, eine suprastaatliche Grenze sozusagen. Also hier frage ich mich, wie sieht es aus mit der Verbindung zwischen nationaler Migrationskontrolle und Migrationseinstellung und wie setzt sich das in die Beziehung zu transnationalen Bestrebungen häufig? Bringen die nichts Gutes, aber sie sind zumindest vorhanden. Deswegen würde ich Sie alle fragen wollen, wie denken Sie über das Wechselspiel, das wir da zwischen national und transnational, zwischen postnationalstaatlichen Formationen, die wir hier haben heute in und die sich stark auswirken auf das, was im Problemfeld Migration passiert. Ich würde einfach mal aus wissenschaftlicher Sicht sagen wollen, wenn man über Global Governance redet, dann kann man schon sagen, dass das, was im Namen des Nationalstaates gemacht wird, einfach schon transnationalisiert ist. Da sind Privatfirmen mit drin, NGOs mit drin. All das wirkt sich aus auf sogenannte nationalstaatliche Entscheidungen. Es wird immer auch noch alles getan im Namen der Sicherheit des Staates, aber wie gesagt, da spielen viele durchaus machtvolle Kräfte mit hinein. Es gibt Aspekte im Bereich der transnationalen Governance. Da gibt es ja üblicherweise Verträge, Staatsverträge, Kooperationsabkommen. Aber wenn man sich Organisationen ansieht, wie die IOM, die Internationale Organisation für Migration, da sieht man, wie diese Organisation sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, wie sie von ihrer Natur her völlig anders geworden ist. Ursprünglich war sie eine traditionelle internationale Organisation, jetzt ist sie globaler Akteur. sie produziert Standards, produziert Wissen, produziert technische Vorgaben, die weltweit zirkulieren und die verschiedenste Migrations- und Grenzregimes homogenisieren. Und die IOM ist so das bestbekannte Beispiel, aber es gibt viele andere solcher Art. Das heißt, die Rolle privater Akteure wird immer wichtiger. G4S zum Beispiel, ein großer Konzern, der Sicherheitsdienstleistungen anbietet. G4S ist ein Sicherheitsdienstleister, der weltweit operiert. Auch das hat zur Folge, dass die Verfahren sich homogenisieren. Dann haben wir aber auch die nationale Dimension der jeweiligen Grenzregimes, die wir weltweit haben. Und da gibt es häufig große Spannungen zwischen nationaler und transnationaler Grenzregimes. Und da müssen wir sehr vorsichtig vorgehen in der Analyse dieser Spannungsfelder, die es jetzt gibt. Ganz besonders, was Europa betrifft und die unterschiedlichen Grenzregimes. G4S ist ein Konzern, der hat in Australien angefangen. Die haben da solche Einrichtungen für Flüchtlinge und die wurden immer größer und die haben dazu geführt, dass da bei einem großen Brand hier falsch agiert wurde. Jetzt sind die auch tätig an der mexikanischen Grenze, ein transnationaler Akteur. Und man kann tatsächlich schon sagen, fast so wichtig wie ein Nationalstaat. Sie haben aber auch über formelle und informelle Mechanismus gesprochen. Das Abkommen zwischen EU und Türkei, das ist kein Abkommen mehr, habe ich ja gesagt in meinem Vortrag. Sie haben natürlich auch Ihre italienische Sicht. Der Migrationspakt in Italien kam ja 2016. Das ist eine weitere Form des Umgangs. Vorher hatten wir formelle Abkommen mit Vorgaben, mit Menschenrechts- und wirtschaftlichen Entwicklungsvorgaben für Partnerländer. Auch Grenzschutzvorgaben waren da enthalten. Hauptziel eigentlich heute, jetzt haben wir mit dem Migration Pact Italiens mit den Staaten am Horn von Afrika einfach nur noch ein Abkommen, das sich konzentriert auf die Flüchtlingsfrage, gespeist von dem, was Europa hier anbietet. Und wer mitmachen will, Nigeria, Sudan, jeder kann mitmachen. Wir haben nicht mehr diese Untersetzung mit richtig festen Rückführungs- und Rücknahmeabkommen. Ich denke, da verändert sich vieles, wie vielleicht die Rechtsanwälte bestätigen können. Verändert sich vieles auch. Was hat mir gefallen, diese Unterscheidung zwischen national und transnational, ist aus europäischer Sicht wichtig. Weil wenn Sie 27 Nationalstaaten haben innerhalb Europas, da hatte man diesen Punkt, wo man gesagt hat, ja, okay, Migration ist so, dass man wie ein Wasserhahn auf- und zudrehen kann. Aber mit dem Zumachen war es dann schwierig. Man kann immer natürlich sagen, ich erhöhe die Hürden und dann gehen die Leute, die Migranten, woanders hin. Denkt man aber an die supranationale Struktur wie die EU, so können wir das nicht einfach so mehr machen. Die Kämpfe, die Konflikte in den letzten 15 Jahren in Europa drehen sich darum, dass manche Staaten sagen, wir haben kein Problem, wir lassen die Grenzen offen, weil die Leute kommen sowieso. Ist auch kein Problem, wenn die kommen. Und dann haben sie eben die anderen. Das heißt, die große Logik, da müssen wir uns noch auch konzentrieren auf die Gemeinschaft, die negativ der Migration gegenübersteht und die sagt, nein, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, wir wollen nicht mehr, dass die Leute da durchkommen. Also das sind, wir haben eine gemeinsame Grenzverantwortung, die vorher vor Jahren noch gar nicht bestanden hat. Und dieses Spannungsfeld ist für mich doch sehr interessant. Und noch ein Satz vielleicht. Das hat auch zu tun mit dem Gedanken der europäischen Staatsbürgerschaft. Der hat sich ja nie durchgesetzt. Also will man da was machen, brauchte man eigentlich eine europäische Staatsbürgerschaft. Aber im Maastrichter Vertrag sagt, okay, jeder in seinem Pass hat EU, aber das bedeutet eigentlich nichts. Und auch das ist eigentlich eine Missachtung des staatsbürgerlichen Rechtes.
Kann ich nur kurz eine Frage stellen? Vielleicht können wir noch mal einen anderen Strang aufgreifen. Also Kapital und Staat haben Sie angesprochen. Und das wurde ja auch in einer anderen Präsentation aufgegriffen. Und also dieses Spannungsgefüge. Also im amerikanischen Kontext sieht man das auch. Die Verantwortung für die Einwanderung war unter dem Arbeitsministerium bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dann wurde die Verantwortung verschoben zum Justizministerium. Es lag an der Internierung von japanischen und deutschen Bürgern und das hing mit dieser Polizeifunktion und das ist erst in das Homeland Security, also innere Sicherheit verlagert worden im Jahr 2001. Also diese transnationalen Abkommen zwischen Interpol und die minimalen bilateralen Abkommen, die bestanden zwischen den USA, Kanada und Mexiko oder zwischen Frankreich und England etc. und Schengen. All das hat sich grundlegend verändert, unterliegt einer Entwicklung. Und mir erscheint ganz bezeichnend, dass es jetzt sehr viel Spannung gibt zwischen dem, was den Staat in eine bestimmte Vorgehensweise veranlasst und der vorherige Umgang mit Arbeitskräften etc. Und hier gibt es dann etwas, was ebenfalls auch teilweise eine Rolle spielt bei diesen Grenzen und in militärischen und Sicherheitskomplexen. Aber ich wüsste gerne, wie Sie dazu denken, dieses Gefälle, dieses Spannungsgefüge. Also wie denken Sie darüber nach? Also was denken Sie dazu? Also der Staat ist nicht mehr alleinig dafür zuständig für diese Aufgabe und es ist nicht mehr eine einfache Zuordnung. Und das ist ja die Szene, also wo Berger drüber spricht, also die Gastarbeiterprogramme und worüber er schreibt, das ist ganz anders. Die Frage geht an alle. Kann man vielleicht noch mal aufgreifen, aber ich gucke auch immer fragend ins Publikum, ob es irgendwelche Kommentare oder Beiträge gibt. Kommen Sie vielleicht gerade nach vorne, dass wir Sie sehen können. Timothy Snyder. Also wir haben über Staatslosigkeit gesprochen und wie sich das auswirkt etc. in den Geschichtsbüchern. Aber dann gibt es natürlich auch das Problem der Sklaverei. In den USA wurde die Sklaverei von Jim Crow, also und dann die Jim Crow-Gesetze etc. und dann die Bürgerrechte etc. Und das hat aber sich nicht grundlegend verändert. Gibt es irgendwelche Überbleibsel der Sklaverei, die sich nach wie vor noch auswirken? Das ist die Frage. Man kann sie sicherlich in Bezug auf Afroamerikaner stellen. Und wie sieht es jetzt mit Haiti aus? Das war der erste Versuch, Sklaverei abzuschaffen. Napoleon hat es dann wieder fallen gelassen, also weil Josephine aus einer Plantagenfamilie kam und deswegen hat er da das widerrufen. Und ich frage mich, gibt es nicht irgendwelche Überbleibsel der Sklaverei, die nochmal nachverfolgt werden? CNN spricht interessanterweise viel über Menschenhandel und Sklaverei etc. Aber CNN nutzt eher eine metaphorische Sprache und ich frage mich, Kann man das wirklich nur als Metapher betrachten oder steckt da mehr hinter? Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen? Sandro? Antwort? Ja, gerne. Die Frage der Sklaverei. Ist etwas, das uns alle noch verfolgt. In jeder Diskussion im Zusammenhang mit der Migration spukt uns noch im Kopf rum. Es gibt viele Fälle, wo es Zwangsmigration gibt weltweit, die sicherlich vergleichbar sind mit historischen Formen der Sklaverei. Wenn es um die Generalisierung dieser Fälle geht, Verallgemeinerung dieser Fälle geht, bin ich sehr viel skeptischer. Kann man das, was im Mittelmeer heutzutage vor sich geht, gleichsetzen mit dem Sklavenhandel über den Atlantik? Es ist sowas. Also ich meine, sehr viele Menschen ziehen diesen Vergleich. In der Politik. Teilweise wird das auch als Argument genutzt, um militärische Einsätze zu starten, die angeblich sich gegen Schleuser richten, gegen Sklavenhändler, wie man sie nennt. Aber letztendlich richten sich dann diese Aktionen wiederum gegen die Migranten, Migrantinnen. Vor einigen Jahren wurde eine sehr eindrückliche Erklärung gemacht in Großbritannien seitens der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Wissenschaftler, die sich mit historischen Formen der Sklaverei auseinandersetzten. Und diese Erklärung sagte, dass sie sich diese Wissenschaftler gegen jede Vergleiche verwehren. Also, dass man das, was mit dem im Mittelmeer vor sich geht, nicht mit dem damaligen Sklavenhandel gleichsetzen kann. Aber andererseits, denke, muss man das Ganze in einen Gesamtkontext einbetten. Einerseits gibt es Fälle von Zwangsmigration, die an Sklaverei erinnern. Andererseits haben wir diese politisch-rhetorische Aneignung der Vergleiche. Mit dem damaligen Sklavenhandel. Und ich denke, wir müssen aber, das Gesamtbild im Auge behalten. Zwangsarbeit ist auch ein wichtiges Thema bei der Migration. Und durch die Migration wirkt sich das auch auf die abhängige Beschäftigung insgesamt aus. Es war nur ganz kurz, aber es hängt jetzt damit zusammen, wie geht man mit der Geschichte um? Also es geht um die Vergangenheit, die gegenwärtigen Auswirkungen der Geschichte. Sicherlich können wir das morgen noch mal vertiefen. Aber die Frage betrifft auch die Narrativen, wer sind die Opfer, diese Viktimisierung und wer profitiert davon im Hinsicht auf humanitäre Politik im Zusammenhang mit der Migration, die eigentlich nur bösartig sind, um es milder auszudrücken. Aber ich denke, wir können das vielleicht auch zum Themawechsel nutzen, also für die restliche Zeit. Etwas, was so augenfällig ist, was aber noch nicht auf den Punkt gebracht wurde in allen Präsentationen. Es liegt jetzt nicht daran, dass es Präsentationen sind. In allen Präsentationen haben wir Bilder gesehen. Schaumers Buch besteht in erster Linie aus Bildern und das ist eine Methode, wie man unterschiedliche Ansätze verwenden kann. Und in Vorwort sagen die Autoren auch, dass die Bilder für sich selbst sprechen sollen. Sie haben eine Reihe Bilder genutzt, die, wie Sie nicht weiter ausgeführt haben. Also wir haben Schmuggelware gesehen, also wenn wir genau hingeschaut haben auf diesen Bildern. Also schauen wir uns mal an, wie wir über Migration sprechen. Wir haben immer einen Bezugsrahmen. Was sehen wir und was ist unsere Perspektive? Natürlich können wir dieses Thema der Fugitivität, der Flüchtlingshaftigkeit auch nochmal thematisieren. Aber es ist etwas, was auch sehr oft im Feld der Repräsentation, der Darstellung stattfindet. Vielleicht würden Sie die Frage anders stellen. Aber ich möchte jetzt abschließend in den verbleibenden Minuten darüber sprechen, dass wir alle mit Bildern sprechen und die Rolle der Bilder thematisieren. Vielleicht können Sie ja anfangen, denn Sie lassen die Bilder ja für sich selbst sprechen oder ließen. Ja, Sie wollen sicherlich wissen, wo die Bilder herkamen. Diese Bilder wurden von Timothy O'Sullivan gemacht. Der ist berühmt dafür, dass, naja, berühmter Fotograf. Bürgerkrieg hat er fotografiert, die Besiedlung, also Bürgerkrieg in den USA, die Besiedlung des Westens, als die Grenze sich immer mehr nach Westen verschob. Er hat tausende von Fotografien des Krieges gemacht und das ist das einzige fotografische Archiv, das wir haben, der flüchtigen Sklaven und der Camps, in denen die versklavten Menschen und sich niederließen, die aus den Plantagen geflohen waren. Also, und ich wollte diese Bilder aus zwei Gründen zeigen. Im ersten und letzten Bild haben wir den Savannah-Fluss gesehen. Also der wurde oft überquert. Das war, der Fluss war eine Grenze zwischen dem, was noch keine Nation war, aber das gerade im Werden begriffen war. Also dieser Fluss war durchaus eine Grenze, könnte man sagen. Aber was sehen Sie denn, wenn Sie den Fluss anschauen? Nun, und das letzte Bild, das habe ich gezeigt, weil das war so zweideutig in Bezug auf den Zeitpunkt, an dem es gemacht wurde. 1862 wurde es aufgenommen, also 19. Jahrhundert. Aber im Prinzip hätte man auch dieses Bild in Calais aufnehmen können. Also es gab einige Dinge, die einen bei der Verortung helfen konnten, aber zum Beispiel die Hüte etc. Also es ging einfach nur darum, eine Art visuelles Register zu schaffen. Und die repräsentationelle Frage aufzuwerfen, die eine Rolle gespielt hat im Khalilis Beitrag. Es geht darum, wie illustriert man die Zentralität, die Bedeutsamkeit dieser Menschen, die in dieser Situation, die fliehen, die leiden, die beschließen, einen langen Marsch auf sich zu nehmen, 230 Kilometer. In welcher Terminologie repräsentiert man sie und verfängt sich da nicht in anderen Rahmen des humanitären? Sandro hat das gerade gesprochen, also wo wir die bösen Sklavenhändler und die Schleuser identifizieren. Also es gibt verschiedenste Prozesse, die hier eine Rolle spielen und die hier dargestellt werden. Und was sind die Termini der Kritik? Ich denke, Isabels Karten kamen dem, was ich gezeigt habe, am nächsten, die Karten der forensischen Architektur. Ich denke, da gab es die stärksten Parallelen mit meinen Bildern. Ich meine, okay, die Karten sind natürlich Renderings, sind Abstraktionen, aber sie zeigen auch die Bewegung der Menschen. Vielleicht ist es nicht nur eine Frage der Repräsentation, sondern Unterrepräsentation. Ich bin Teil eines Autorkollektivs, also wir lesen autobiografische Texte über Gastarbeiter, Elterngenerationen, wie wir aufgewachsen sind. Und vor kurzem haben wir in diesem Kollektiv beschlossen, nicht diesen dokumentarischen Weg einzuschlagen. Wir wollen keine typischen Arbeiter zeigen. Praktisch der Arbeiterklasse-Fetischismus etc., sondern wir wollen radikale Subjektivität fördern. 70er Jahre, Großmutter macht irgendwas in der Küche. Wir sollen radikal subjektive oder wollten radikal subjektive Geschichten erzählen, die praktisch die Relevanz der Anekdoten, also von Geschichten, also die Unterminierung der Narrative wie Gastarbeiter auszusehen haben. Also Master-Narrativen nehmen und sie dann ganz auf eine Geschichte anwenden. Also in der Prosa ist es so, dass das, was die Großmutter macht, wird dann zum wichtigsten Ding in der deutschen Geschichte oder was sie sagt. Und das Publikum reagiert sehr bezeichnend. Manchmal kommen sie und wollen eigentlich, haben die Erwartungshaltung, dass sie ganz betrübt wieder rausgehen. Die denken, es wird jetzt eine traurige Geschichte sein, aber sie lachen sich zu Tode. Das ist irgendwie Tragikomödien, die sie da erleben bei unserer radikalen Subjektivität. Und das ist eine befreiende Erfahrung. Wenn man mit Bildern kämpft, wenn man Bilder zu Waffen macht und sich nicht nur ergibt in die Macht der Bilder. Wissen Sie, was ich meine? Ich denke, das ist ganz wichtig. Als ich über die Repräsentation sprach, da meinte ich das im dreifachen Sinne der Repräsentation. Also erst einmal Imagination, politische Repräsentation. Und jetzt fällt mir das dritte nicht ein, sorry. Naja, auf jeden Fall, der springende Punkt, Flüchtlingsrouten. Aber Sie, Tsianos und Papadopoulos, also Sie reden über das Axiom, also es geht darum, wie Repräsentation und das Politische, die politischen Rechte und Repräsentation, Hand in Hand gehen. Und wie sich das ausnimmt im Zusammenhang mit der Migration. Also wie wir über Migration sprechen, ist auch formatiert auf Screens. Und Repräsentation ist sehr viel mehr. Repräsentation zeigt uns, was woanders passiert. Das ist, was Migration passiert. Und dann zeigen wir es auf dem Bildschirm. Und das formatiert doch auch unseren Dialog. Und diese Antirepräsentationswelle, Bewegung ist sicherlich etwas, was ganz wichtig ist. Diese Auflösung einer spezifischen ästhetischen Formatierung ist wirklich ein Schlüsselprinzip. Können Sie mich hören? Ich wollte nur mal kurz eingreifen und auf einige Diskussionen zurückkommen im Zusammenhang mit diesem Sommer der Migration in Ungarn. Ich lebte damals in Ungarn und ich fand ganz spannend, wie die westlichen Medien das Ganze behandelt haben, dass die Ungarn kein Mitleid hatten, Mitgefühl hatten, spezifische Referenzen zur Flüchtlingskrise 1956 nach der Invasion von Ungarn. Und dieser Rechtspopulismus, dieser Versuch, Repräsentation zu thematisieren und eine Art moralischen Bezugsrahmen, Identifikation mit Migranten in nationalen Narrativen, ist das nicht ein typisches Thema für die Jetztzeit der Monster? Denn das erleben wir ja jetzt insbesondere in Osteuropa. Wie die Visegrad-Länder auf die Flüchtlingskrise reagieren und dass sie versuchen, also hier mögliche Anknüpfungspunkte in der Solidaritätsgeschichte dieser Länder zu finden. Okay.
Ich habe jetzt die Frage nicht hundertprozentig verstanden. Ich fürchte, ich antworte dann vielleicht auch nicht korrekt. Vielleicht fassen Sie sie nochmal zusammen. Ganz kurz. Ich sehe hier immer mehr nationale Narrative und nationale Narrative zu dem, was wir als Europäer erlitten haben bis 1945. Und man hat kaum noch Solidarität mit den Menschen, die aus dem Nahen Osten kommen. Das ist eine Frage der Solidarität. Ich weiß nicht, ob man das wirklich vergleicht. Manchmal bin ich in Situationen, wo ich mich wundere, dass es doch tatsächlich angesprochen wird. Es gibt eine rechte politische Stiftung, die lädt mich häufiger über die europäische Politik zu sprechen, weil sie keinen anderen finden. Und vor 2 Jahren war ich zu einem Seminar und da war der Jüngste irgendwo 65 als Teilnehmer. Und ich hatte gedacht, das wird ein schwieriger Kampf, zu dem europäischen Thema zu sprechen. Was mich sehr erstaunte, dass die Leute gesagt haben, ja, das haben wir ja auch gehabt. Wenn ich die Bilder sehe von Menschen, die in den Straßen Münchens schlafen, genau das haben wir gehabt. Also das hat mich wirklich erstaunt, denn normalerweise hatte ich es nicht so erwartet und sehe es auch nicht so häufig. Ich meine, das Dokumentarstück, das ich gezeigt habe, ist etwas länger, 20 Minuten, ich muss das kürzen. Und da gibt es starke Szenen der Solidarität von Menschen ausgehend. Es ist sogar sehr berührend und tragikomische Geschichten sind da. Da steht ein Typ im Anzug, der kommt raus auf die Straße und sagt, kann ich den Leuten mal Wasser geben? Er sagt in die Kamera, ich habe noch nie jemandem geholfen im Leben. Ich weiß, jetzt ist es aber nötig und das fühlt sich gut an, wenn man es tut. Also sehr gute Szenen und für mich war es auch gut, dass wir hier dieses Narrativ benennen zum Willkommenskultur und wie gut Deutschland sich da aufgestellt hat. Ich denke, wir müssen uns ein bisschen freimachen von diesem Narrativ. Nicht, weil es falsch ist. Es gibt überall in Europa Netzwerke der Solidarität, die wirklich hart arbeiten und die in den Medien nicht mehr vorkommen. Aber ich weiß, die sind noch da, die arbeiten nach wie vor. Aber ich denke, ich sehe da auch die Gefahr, wenn sich das dann in ein supranationales Narrativ verkehrt. Ich glaube, es gab jetzt noch 2 Fragen. Wir haben dann sowieso keine Zeit mehr. Die nehmen wir noch und dann machen wir morgen weiter. Ich wollte eine Frage stellen zu dieser zeitlichen Dimension, die bei allen Rednern eigentlich angeklungen ist. Wenn wir über die Genealogie der Migration reden, wo fangen Sie an? Wann beginnt dieser Sommer? Begann der mit der Ankunft der Migranten in Europa? Begann der im Libanon bereits, wo die Zwischenstation war? Und das Gleiche trifft auch auf die räumlichen Zustände zu und die Grenzregimes, die unterschiedlichen. Wie kann man innerhalb dieser Dimension den Migrationsdiskurs führen? Wo ist das Subjekt der Migration? In Europa, an der Grenze zwischen Mexiko und USA, im Mittelmeer? Setzt man da das Jahr 2011 an oder welchen Sommer? Oder vielleicht können wir auch über andere Grenzen reden, zum Beispiel zwischen Sudan und Äthiopien. Und man könnte auch da drüber nachdenken, was passiert da? Wie sieht da die Frage des Nationalismus, der Staatsbürgerschaft, des Nationalstaates aus? Der Gedanke war ja nicht, dass wir versuchen, hier die Beispiele zu veruniversalisieren. Wir wollten eigentlich mit der Materialität beginnen und sehen, worüber reden wir eigentlich? Was sind die Ereignisse, auf die wir uns beziehen? Würden Sie hier gerne reagieren wollen? Auf diese Frage, das war so eine sehr spezifische Frage, wann begann der Sommer? Ich fange mal an mit der Räumlichkeit, was wir festgestellt haben in unserem Forschungsprojekt. im letzten Jahr. Wir haben gesehen, dass das Regime eigentlich keine Grenzen hat, weil wir mussten da, nicht persönlich, aber bis an die syrische Grenze rankommen, sozusagen, um zu sehen, wie haben die Dinge ihre Verbindung zueinander. Und wir haben auch festgestellt, wenn man über Migration redet und über die spezifische Situation, dann hat man immer diese Polarität zwischen Europa und der Türkei. Und ich denke, da muss man eine Brücke schlagen, weil über den Deal mit der Türkei und der EU haben wir ja den Bezug. Der Deal mit der Türkei klingt fragil, aber er funktioniert noch. Also das zur räumlichen Frage, zur zeitlichen Frage. Hier würde ich sagen, der Sommer hat für mich zumindest im Frühjahr begonnen, als wir die ersten Geschichten hörten, dass mehr Menschen sich bewegten. März oder April 2015 war das. Da kriegten wir die ersten Berichte, dass da Flüchtlinge zu Fuß auf den Schienen nach Mazedonien unterwegs sind. Da ist sogar ein Zugunglück passiert, wo Menschen gestorben sind. Es war ein tragischer Fall, aber das war schon der erste Anklang dessen, was da in Bewegung ist. Und das setzte sich den ganzen Sommer fort. Und der interessante Teil 2015 war die Tatsache, dass ganz Europa nach Griechenland geguckt hat, aber eigentlich sich viel stärker auf die Euro-Krise konzentriert hat, bei dem Blick auf die Griechenland, obwohl das noch immer nicht gelöst ist, dieses Ding. Aber wie gesagt, es gibt da schon einen spezifischen Zeitrahmen, der ganz wichtig war für die Ereignisse, die mit dem Begriff Sommer beschrieben werden. Und ich meine, indem man Sommer redet, über den Sommer redet, ist er auch eine Art der Verhinderung des Migrationsdiskurses. Ich sage häufig der lange Sommer dazu, weil der Sommer ging ja weiter und umfasste eigentlich 2 Jahre. Die Frage ist aber sicher auch eine Frage der Anerkennung, und das ist wieder ein anderes Thema. Als wir uns vorbereitet haben, Brigitte und ich, da haben wir gesagt, die Sprache, die wir in Migrationsfragen verwenden, ist eine Sprache der Krise, alles, was plötzlich passiert. Und ich habe es ja auch versucht, in meiner Einführung anzusprechen. Migration aber andererseits ist ja immer da gewesen, ist eigentlich das Normalste. Immer und überall gibt es Migration. Und egal, wie man versucht zu regulieren, Migration existiert. Das Problem aber mit diesen Momenten der Überraschung, des plötzlichen Auftauchens, zeigt, dass wir mit dieser Sprache eigentlich versuchen können zu kontrollieren. Und dieses kontinuierliche Narrativ ist auch wiederum ungünstig für die Dekonstruktion des Nationalstaates. Ich meine, die Medien müssen wir da noch mit bedenken. Wenn wir über den Sommer der Migration nachdenken, so ist es schon erstaunlich, wie ganz plötzlich das Thema verschwunden ist aus den Medien. Ich sitze zum Beispiel in Jurys für kleine Kunstpreise. Irgendwo gibt es dann ein Jahr, wo nur noch Flüchtlingsprojekte prämiert werden. Und dann im nächsten Jahr sitzt nur noch einer von 200 vielleicht. Also diese Konjunktur. Wo plötzlich was an die Oberfläche kommt und wieder verschwindet. Was bedeutet das? Müssen wir da die Medien ansprechen oder was bedeutet das zu verstehen, dass Migration sowieso da ist und das Wissen, das außerhalb spezifischer Formen offizieller Anerkennung von Wissen trotzdem da ist? Das war vielleicht noch eine letzte Frage, die wir jetzt hier zulassen werden. Und Sie kriegen dann das Schlusswort. Ganz Wir machen es mal andersrum. Ich mache das vorletzte Wort und Isabel macht das Schlusswort. Nichträume, das ist etwas, was wir auch angesprochen haben. Die Souveränität der Nationalstaaten wurde über Jahrhunderte definiert darüber, wer hat das Recht, Notstand auszurufen. Und im Sommer, da gab es eigentlich einen Notstand, der aber nicht ausgerufen wurde von einem Staat, sondern von Menschengruppen. Und das ist ein Grund dafür, warum diese ganze Vorstellung von Nation in Gefahr entstanden ist, wo die Leute dachten, oh Gott, hier stimmt was nicht. Es gibt sehr viele Filme, die sich mit Nichträumen beschäftigen, No Man's Land zum Beispiel oder City Not Defined. Bis heute gibt es zwischen Bosnien und Kroatien ein Stückchen Land, das irgendwo übrig geblieben ist. Es ist nicht ausgehandelt worden, wem es gehört. Da gibt es einen ehemaligen slowakischen Politiker, der Land beansprucht hat und dort ein kleines Land ausgerufen hat. Ich weiß nicht, wie groß dieses Stückchen Land ist, aber es wurde appropriiert. Also diese Nichträume sind für mich auch interessant. Und ich meine, normalerweise wird alles deklariert, reguliert und plötzlich passiert was und die Dinge stehen wieder offen. Und ein weiterer Fall der Nicht- oder Zwischenräume sind die Zollgebiete. Auch das sind ja Notstände, die reguliert sind. Sie wissen es vielleicht besser als ich. Wenn Sie vom Zoll angerufen werden und wenn der Zoll Sie zu sich zitiert, können Sie zum Beispiel keinen Anwalt beanspruchen in den USA. Das scheint mir eigentlich ein rechtsfreier Raum zu sein, der sich da bildet. Will man in die USA, hat man nicht mal das Recht, einen Anwalt zu beanspruchen, wenn man vom Zoll durchsucht wird oder so. Das man einen Nichtraum hat. Da gibt es einen Film mit Tom Hanks, wo er da tagelang am Flughafen festgehalten wird. Das kann ich vielleicht erzählen. Das ist nämlich ein echter Fall gewesen. Und Tom Hanks ist so toll in der Rolle. Der ist perfekt für diese Hollywood-Version der echt passierten Geschichte. Isabel, zu Schlusswort. Schlusswort soll es nicht sein, aber zumindest der Übergang zum Morgen. Ich würde sprechen wollen über dessen, was wir sehen und die Sachen da in Calais. In Frankreich haben wir eine Politik zu Calais und das ist eine Frage der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Das Lager wurde 1999 geschaffen, weil es da Migranten gab, die von Cherbourg in die belgische Grenze wollten. Wir haben die ins Lager gesteckt, ein offenes Lager, also jetzt nicht Internierung oder so. Und dann waren sie erstmal unsichtbar und dann sind sie jeden Abend versucht, auf die Boote zu steigen. Dann hat man das Lager abgeschlossen und immer mehr gab es Polizeigewalt und dann kam wieder diese Sichtbarkeit. Dieser Dschungel ist jetzt abgebaut. Spezielles Vokabular, das wir da einsetzen. Was sehen wir da jetzt? Wir sehen, dass Staat oder Nationalstaat die Flüchtlinge unsichtbar machen werden. Und wenn man das in Calais sieht, dann sieht man auch eigentlich nur nicht diese Sans-Papier, diese Menschen, die gar keine Papiere haben. Es wurde die Frage nach Zeit und Raum gestellt. Das ist eine Herausforderung für uns. weil wir müssen anfangen, die Geschichte der Migration zu schreiben als Geschichte der Gegenwart. Und deswegen sind wir ja eben so interessiert daran. Diese Geschichte zu schreiben ist aber schwierig. Und es ist ja auch die Frage, welche Beziehung haben wir zwischen diesen transnationalen und lokalen Mustern, wo da jemand steht und sagt, ich bin zu Fuß unterwegs, ich will von da nach da. Ich habe meine Sachen und meine Kinder bei mir. Das bedeutet doch, dass sich eine Beziehung aufbaut zwischen diesem großen Prozessen der Grenzüberschreitung und den individuellen Geschichten der Grenzüberschreitung. Sehr, sehr schwer, da Antworten zu finden. Es ist eine gute Herausforderung, weiter darüber nachzudenken und eine Geschichte der Migration zu schreiben. Heute Abend gibt es noch Fortführung, wenn wir am Abend die freien Zonen und die Zonen der Exklusion mit Bernd Kasparek, Kim Regio und Kelly Easterling diskutieren, und dann werden wir auch morgen weitermachen. Ich danke Ihnen, Brigitta, Isabel, Bernd, Sandro, Kim, Avery, Soran und Ramsey, und ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie 4 Stunden bei uns waren, und wir machen weiter. In 45 Minuten beginnt die nächste Session, nicht zur Migration, aber es gibt interessante Themen, und wir sehen uns morgen wieder. Danke.